Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Dietrich Loll und an meiner Seite heute wieder Steffen Pasler, Rechtsanwalt bei den ideellen Rechtsanwälten aus Rostock. Hallo Steffen.
Hallo Dietrich.
Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Freue ich mich sehr.
Ich mich auch.
Und wir beide haben ja wieder eine ganze Menge Aktuelles als auch aktuelle Urteile. Und dann starte ich mal rein, Steffen.
Dann mal los.
Ja, gerne, denn das Landesamt für die Bekämpfung der Finanzkriminalität aus NRW hat berichtet, dass es Betrug in Corona-Testzentren gegeben habe und die haben mal die Steuerfahndung losgeschickt und die haben tatsächlich rund 100 Millionen Euro schon eingetrieben. Also allein in einem Bundesland so viel bei den Corona-Testzentren. Also da scheint der Betrug doch sehr weitreichend gewesen zu sein. Mal sehen, ob wir mal aus den anderen Bundesländern auch noch ein paar Zahlen erfahren. Als zweites habe ich noch mal was zum Thema Krypto mitgebracht. Hier sollten viele dann doch mal aufpassen, was da so passiert in dem Bereich. Wir werden, Steffen, das weiß ich schon, nächste Woche über ein Urteil vom FG Nürnberg berichten. Die hatten sich auch mit Kryptowerten zu beschäftigen. Da ging es unter anderem darum, wie werden die denn zu bilanzieren? Gilt hier das LIFO, also Last in, First Out, oder das FIFO, First in, First Out, oder noch ein ganz anderes Prinzip? Das ist alles unklar. Ansonsten nur mal in eigener Sache ein Hinweis. Es gibt zwei Aufsätze jetzt auch, wie Kryptowerte in der Unternehmensnachfolge zu besteuern sind oder überhaupt in der Nachfolge. Was gilt da steuerlich? Was gilt da rechtlich? Gucken Sie gerne mal in die Fachliteratur. Da gibt es also jetzt Hilfe dazu. Ansonsten Hilfe gibt es auch vom Bundeszentralamt für Steuern. Am 17.03. haben die nochmal ihr Merkblatt zur Entlastungsberechtigung bei § 50d Absatz 3 ESDG überarbeitet. Da geht es ja vor allem um Dividenden, die ins Ausland gezahlt werden. Was ist da an Quellensteuer einzubehalten? Was habe ich zu beachten? Das ist also alles in dem Merkblatt noch überarbeitet worden. Die Formulare, soweit ich das gesehen habe, sind alle erstmal gleich geblieben. Ja, und dann, also aus meiner Sicht, der steuerliche Aufreger des Jahres, die Kleinunternehmerregelung. Da hat das BMF am 18.03. nochmal ein Schreiben dazu rausgebracht und zur Neufassung des § 19 und der Neueinführung des 19a USTG etwas geschrieben. Das sollte man sich schon genau angucken. Wir hatten ja hier schon über diese Kleinunternehmerregelung und deren Änderung berichtet. Es ist alles sehr, sehr kompliziert geworden. Und auch hier gibt es auch noch mal so ein paar Besonderheiten in dem BMF-Schreiben. Also da sollte man sich auf jeden Fall einarbeiten, wenn man hier Mandanten hat. Das ist alles gar nicht mehr so einfach. Ja, gut. Und du hast uns auch zwei Punkte mitgebracht, Steffen.
Ja, den ersten Fall betrifft meine Spezialzuständigkeit, Urlaubskassenverfahren des Baugewerbes. Und da werde ich morgen beim Arbeitsgericht in Berlin einen Fall verhandeln, ja, wo eigentlich die Luft raus ist, weil das Bundesarbeitsgericht die Sache gerade geklärt hat. Worum ging es? Es geht um Betriebe, die verurteilt werden, Urlaubskassenbeiträge zu zahlen. Wenn die das in der Vergangenheit nicht gemacht haben, entstehen natürlich Verzugszinsen. Und dann muss man wissen, dass in den Tarifverträgen des Baugewerbes dort sehr saftige Verzugszinsregelungen enthalten sind. 1% Zinsen pro Monat. In den jüngeren Tarifverträgen nur noch 0,9%. Aber immer noch eine ganze Menge Geld. Das hat das hessische LAG irgendwann mal eingeschränkt und gesagt, ja, diese hohe Zinslast gilt nur für Baubetriebe. Wenn ein Betrieb diese Baubetriebe-Eigenschaft verliert, weil der Betrieb eingestellt wird oder weil der Betrieb jetzt andere als Bautätigkeiten ausübt, dann endet auch die Pflicht zur Zahlung von Zinsen in dieser extremen Höhe. Diese Entscheidung des hessischen LAG hat jetzt das Bundesarbeitsgericht bestätigt. Deswegen fahre ich wohlgemuts morgen nach Berlin und bin guter Hoffnung, dass ich meinen Prozess dort gewinnen werde. Die nächste Information, die ich mitbringe, ist vielleicht für den einen oder anderen eine Selbstverständlichkeit. Es geht um Krankengeld ohne Arbeitsantritt. Also es ist nochmal klarzustellen, dass ein Arbeitnehmer keine Entgeltfortzahlung bekommt vom Arbeitgeber, wenn er oder kein Krankengeld bekommt, wenn er die Stelle tatsächlich nie angetreten hat. Wie gesagt, ganz wichtig, die Unterzeichnung des Arbeitsvertrages allein reicht nicht. Ja, so viel erstmal von mir.
Ja, prima, vielen Dank. Also wenn du dann morgen in Berlin bist und mal Zeit hast, Steffen, kannst du gerne auf einen Kaffee vorbeikommen, freue ich mich.
Das mache ich doch gern.
Ja, ansonsten aus unserer Praxis dann auch mal ein Hinweis, weil wir das immer wieder mitkriegen, vor Steuervergütungsverfahren, da gibt es auch Ausschlussfristen und die muss man tatsächlich auch einhalten. Für Transaktionen innerhalb der EU gilt der 30.09. als Ausschlussfrist und bei Drittstaaten, Sie wissen, wenn er sich damit beschäftigt, da brauchen wir dann auch noch das Kriterium der Gegenseitigkeit, da gilt grundsätzlich der 30.06. und das sind wirklich Ausschlussfristen. Wir haben gerade einen Fall beim Finanzgericht Köln. Da hat zwar jemand noch vor Ablauf des 30.09. seinen Antrag eingereicht, aber dann fiel dem Bundeszentralamt für Steuern auf, da fehlten noch ein paar Unterlagen, es gab Rückfragen und die wurden dann erst nach dem 30.09. eingereicht. Und dann jedenfalls behauptet das also die Finanzverwaltung, hatten wir keinen vollständigen Antrag bis zum 30.09. Das müssen wir jetzt eben beim Gericht klären, aber um auf der sicheren Seite zu sein, bitte rechtzeitig vorher die entsprechenden Anträge einreichen, um da nicht in Probleme reinzukommen. Ja, dann kommen wir mal zu den Urteilen der Woche. Und ich habe einige erstmal aus Sachsen mitgebracht, Steffen, vom Finanzgericht, Beschlüsse vom 14. März 2025. Und eins der Aktenzeichen ist 2 V 127 aus 25. Warum sage ich eins? Es gibt hier also eine ganze Menge Beschlüsse. Es handelt sich hier um Aussetzung der Vollziehung und die entsprechenden Beschlüsse des Finanzgerichts Sachsen dazu. Die haben sich mit ja so einer Art Masseneinsprüchen noch auf Ebene der Finanzämter zu beschäftigen gehabt und dann eben Massen ja, Beschwerden dann eben beim Finanzgericht oder Aussetzung der Vollziehungsanträgen. Die waren alle relativ wortgleich. Deshalb hat das FG Sachsen die dann also hier zusammengefasst. Und worum ging's? Es ging um die Grundsteuer, deshalb eben auch praktisch diese Massenanträge und dann jetzt eben auch Beschlüsse. Und das FG Sachsen hat entschieden, also erstmal die Regelung in Sachsen finden sie rechtmäßig. Die sind nicht rechtswidrig, sondern rechtmäßig. Und von daher sind all diese Anträge jetzt abgelehnt worden. Also wir haben dann so jetzt wenigstens auf den ersten Blick dann auch Sachsen mit auf der Seite derjenigen, die dann also die Grundsteuerregelung als verfassungsgemäß ansehen. Ein spannender Fall vom FG Düsseldorf, Urteil vom 9. Januar 2025, Aktenzeichen 11 V 2128 aus 24a. Da ging es um jemanden, der hatte ein Grundstück in einem Landschaftsschutzgebiet. Und das Finanzamt, wenn wir es jetzt mal so ein bisschen eindampfen, hatte, da als es dann um den Bodenrichtwert ging, behauptet, naja, also das wäre ja eigentlich auch Land, könnte man bebauen, alle drumherum kann man ja bebauen, sei also baureifes Land und das Finanzamt wollte 630 Euro den Quadratmeter ansetzen. Der Kläger meinte dann aber, naja, aber es liegt im Landschaftsschutzgebiet, mein Grundstück, das ist nur eine Gartenfläche, die kann ich eben nicht bebauen. Mein Grundstück ist kein baureifes Land. Was bei den anderen ist, weiß ich nicht. Ich jedenfalls kann nicht bauen. Also aus meiner Sicht als Kläger könnte man nur 3,50 € pro Quadratmeter ansetzen. Man lag also weit auseinander. Das Ganze ging dann also zum FG Düsseldorf und das FG Düsseldorf hat sich das dann also sehr genau angeschaut und kam dann zu der relativ salomonischen Lösung 10,50 € pro Quadratmeter. Das sei dann das Richtige. Zeigt hier in dem Fall auch, gerade eben, weil es hier auch wieder um Grundsteuern ging, man sollte dann doch, wenn es individuell ein extrem krassen Abweichung gibt zwischen der Ansicht des Finanzamts und der eigenen Ansicht. Und wenn man sich sicher ist, dass die Argumente gut sind, dann vielleicht doch mal den Weg zum Finanzgericht beschreiten, weil dann kommt man vielleicht doch zu seinem Recht. Ja, und dann noch mal ein Urteil vom FG Münster vom 18. Februar 2025, Aktenzeichen 15K 128 aus 21 U. Hier ging es um jemanden, der hat ein Haus vermietet, und zwar nur umsatzsteuerfreie Wohnraumvermietung war das. Und man kaufte sich eine PV-Anlage. Und wenn Sie gerade bei dem Aktenzeichen zugehört haben, das Aktenzeichen war aus dem Jahre 2021, also noch in Anführungsstrichen aus der alten Welt der PV-Anlagen. Man hat damals noch PV-Anlagen gekauft, musste Umsatzsteuer darauf zahlen. Und naja, klar, jetzt wollte also der Käufer dieser PV-Anlage, der auch eben doch gleichzeitig Vermieter dieses Hauses war, die gezahlte Vorsteuer zurückbekommen. Das Finanzamt hat gesagt, nein. Diese PV-Anlage ist auf dem Haus obendrauf. Du bietest den Strom aus der PV-Anlage deinen Mietern an. Du vermietest umsatzsteuerfrei. Die PV-Anlage gehört auch mit dann in diese Umsatzsteuerfreiheit. Das ist also eine unselbstständige Nebenleistung und du kriegst keinen Vorsteuerabzug. Das FG Münster hat anders argumentiert. Die haben sich das eben dann doch auch hier wieder genau angeguckt. Und haben gesehen, die Mieter waren gar nicht verpflichtet, den Strom aus der PV-Anlage zu nehmen. Die hätten auch eigene Verträge abschließen können. Von daher, das so eben so als Kernargument, war es dann doch keine unselbstständige Nebenleistung, diese Stromlieferung, sondern eine eigene Leistung. Die Vermietung war eine Leistung, die PV-Anlage und das Stromliefern waren eine eigene Leistung. Und damit konnte dann hier in dem Fall, Achtung, wie gesagt, alte Rechtslage, der Vermieter dann aus dem Kauf der Photovoltaikanlage seine Vorsteuer wieder zurückerhalten. Jetzt, um nochmal zur neuen Rechtslage zu kommen, Paragraph 12 Absatz 3, haben wir ja den Nullsteuersatz. Wenn wir also eben kleinere PV-Anlagen kaufen, dann kriegen wir die ja eh ohne Umsatzsteuer und dann gibt es auch nichts mit Vorsteuerabzug. So, und damit rüber zu dir, Steffen.
Ja, das Landesarbeitsgericht Köln hat am 14. Januar 2025 unter dem Aktenzeichen 7 SLA 175 aus 24 mal wieder ein hochemotionales Thema zu entscheiden gehabt. Es geht um Dienstfahrzeuge, Firmenwagen. Hier stritten die Parteien um die Reinigungskosten der Fahrer, hatte wohl sehr erheblich im Dienstfahrzeug geraucht. Dazu hat das LAG 2 aus meiner Sicht sehr richtungsweisende Feststellung getroffen. Einmal, Rauchen im Dienstwagen ist nicht erlaubt. Es bedarf dazu auch keines ausdrücklichen Verbotes. Und zum anderen hat das LAG gesagt, da die Fahrten auch zwischen Wohnung und Arbeitsstätte erfolgen, war dieses Rauchen nicht betrieblich veranlasst. Soll be bedeuten, dass es kein Arbeitnehmerhaftungsregime gibt. Der Arbeitnehmer haftet hier ganz normal und hat in diesem konkreten Fall eben die Reinigungskosten, die mehrere tausend Euro betragen haben, allein zu tragen. Aus meiner Sicht, für alle Nichtraucher unter den Arbeitgebern eine sehr erfreuliche Entscheidung. So, jetzt nochmal zu dir.
Ja, genau. Und ich habe einen Beschluss vom Bundesverfassungsgericht vom 21. Februar 2025 mitgebracht. Aktenzeichen 1 BVR 2267 aus 23. Da ging es, um die Vorgeschichte erstmal zu erzählen, darum, jemand hatte also sein Finanzgerichtsverfahren nicht gewonnen. Es wurde nicht Zulassungsbeschwerde, musste eingereicht werden. Die wurde auch eingereicht beim Bundesfinanzhof. Und wir wissen ja, der Bundesfinanzhof entscheidet selbst darüber, ob er diese Beschwerde annimmt. Natürlich gibt es da ein paar gesetzliche Kriterien. Der BFH hat hier dann aber gesagt, naja, es ging im Kern darum, liegt ein Gleichheitsverstoß vor, ja oder nein? Also damit hatten die Kläger argumentiert. Und der BFH hat jetzt gesagt, naja gut, selbst wenn wir eben diesen Gleichheitsverstoß unterstellen, hättest du in dieser Nichtzulassungsbeschwerde dann auch darlegen müssen, wie hätte denn eigentlich dann der Gesetzgeber reagiert, wie hätte der Bundesverfassungsgericht reagiert, was wäre denn da so alles passiert? Und genau diese Aussagen hat jetzt das Bundesverfassungsgericht als ja nicht rechtmäßig angesehen. Das wären also viel zu hohe Maßstäbe, die der BFH an die Nichtzulassungsbeschwerde stellt, dass man dann auch zukünftige Entscheidungen vom Bundesverfassungsgericht, vom Gesetzgeber dann praktisch prognostizieren und darstellen muss. Das war also überspannt und damit lag ein Verstoß gegen das Gebot des effektiven Rechtsschutzes aus Artikel 19 Absatz 4 Satz 1 Grundgesetz vor. So dass also jetzt hier nochmal der BFH über die Nichtzulassungsbeschwerde entscheiden muss. So, Steffen, und ganz kurz zum Abschluss habe ich uns nochmal einen kleinen steuerlichen Tipp mitgebracht für all diejenigen, die ein bisschen Steuern sparen wollen. Man kann auch mal darüber nachdenken, was eigentlich mit den Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung ist. Und nicht nur unseren eigenen, sondern wenn wir Kinder haben, können wir die dann irgendwo als Sonderausgaben noch abziehen. Und da kann man drüber nachdenken, dass die eben vielleicht nicht nur beim Kind als Sonderausgaben abzugsfähig sind. Da bringen die oft nichts, weil die Kinder oft nicht so viele Einkünfte haben, sondern ob es nicht vielleicht besser ist und zu deutlich größeren Steuerersparnissen führen könnte, wenn man versucht, dann eben diese Sonderausgaben bei den Eltern anzusetzen. Und darüber sollte man tatsächlich mal nachdenken. Bei den Kindern, bei mir selber, welche Ausgaben gibt es denn und in welcher Höhe kann ich die denn absetzen? Das ist auf jeden Fall ein spannendes Gebiet. Wenn man da mal ein bisschen Zeit hat, sollte man tatsächlich an dem Punkt mal ein bisschen weiter prüfen, um eben entsprechend seine Steuerlast zu mindern.
Jeden Fall.
Ja, dann vielen Dank wieder mal, dass du dabei warst, Steffen. War sehr interessant.
Gerne.
Und
Bis zum nächsten Mal.
genau, freue ich mich auf die nächste Woche. Bis dann.
Jo. Tschüss.
Tschüss.
Thank you.